Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Montag, dem 2. März 2015. Heute mit folgenden Themen. Weil ein Aufschrei nicht reicht, Autorin Anne Wizorek spricht über ihren antisexistischen Twitter-Hashtag Aufschrei. Und Postwachstumsökonomie heißt nicht Verzicht, sondern Befreiung von Überfluss. Die Rampensau unter den Ökonomen, Nico Pech, spricht über seine radikale Wachstumskritik und zeigt Möglichkeiten auf für eine nicht nur nachhaltigere, sondern auch zufriedenere Welt. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Christine Häsler soll Alec von Graffenried bei den Grünen im Nationalrat ersetzen, das teilten die Grünen des Kantons Bern heute mit. Der eigentliche Inhaber des ersten Reserveplatzes, der ehemalige Solarenergieunternehmer Urs Mundwiler, verzichtet. Somit schaffen sich die Grünen eine ausgezeichnete Ausgangslage vor den Wahlen im Herbst. Die grüne Berner Oberländerin Christine Häsler kann dann schon mal in der Sommersession zeigen, ob sie das Zeug zur nationalen Politikerin hat. Im Herbst wird sie nämlich dann für den Ständerat kandidieren. Eine zwar ziemlich aussichtslose Sache, doch beste Werbung für den Sprung in den Nationalrat. Der langjährige grüne Nationalrat Alec von Graffenried gab letzte Woche bekannt, frühzeitig aus dem Nationalrat auszutreten. Als Hauptgrund gibt er die Überlastung wegen seinen verschiedenen Tätigkeiten an. Gestern Morgen erlag der Soziologe Kurt Imhof einem Krebsleiden, berichten zahlreiche Medien. Kurt Imhof war Gründer des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich. Er war ein Wissenschaftler, der den Kontakt mit der Öffentlichkeit nicht scheute, trat oft in den Medien auf und genau diese Medien kritisierte er häufig auch, so bemängelte er erst kürzlich, dass Schweizer Medien zu oft auf Reichweite, Einschaltquoten und Auflagezahlen schauten, statt auf kluge Inhalte. Für große Erschütterung sorgte dieses Wochenende auch der Tod des ehemaligen russischen Vizeministerpräsidenten Boris Nemtsov. Der Oppositionspolitiker wurde in der Nacht auf Samstag auf offener Straße erschossen, in Moskau in Sichtweite des Kremls. Gestern gingen in Moskau mehrere 10'000 Menschen auf die Straße, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Gleichzeitig war der Trauermarsch eine Demonstration gegen die Politik von Präsident Wladimir Putin. Das berichten verschiedene internationale Medien. Boris Nemtsov, selber einst Mitglied der Politelite, war ein erbitterter Gegner von Putin. Er kritisierte das undemokratische Verhalten des Präsidenten. In letzter Zeit kämpfte er gegen das Engagement Russlands im Osten der Ukraine. Laut Nemtsov gab es Beweise, dass russische Truppen die Separatisten in der Ukraine unterstützten. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung war noch nicht bekannt, wer Nemtsov umgebracht hat. Viele Indizien sprechen für einen Auftragsmord. Verschwörungstheorien seitens der Regierung behaupten, Islamisten seien am Werk gewesen, um das Land zu destabilisieren. Wahrscheinlicher ist die Theorie, dass rechte Kräfte, aufgestachelt durch Putins Propagandamaschine, hinter dem Mord stecken. Ein weiterer Todesfall erschüttert die Welt im Moment. Leonard Nimoy, besser bekannt als Mr. Spock in der Weltraumserie Star Trek, zu Deutsch Raumschiff Enterprise. Nimoy starb fast 84-jährig an einem Lungenleiden. Bemerkenswert an Nimoy ist, dass er einer dieser Schauspieler war, die ein Leben lang auf eine Rolle reduziert wurden und lange darunter litten. Er spielte zwar in Dutzenden von Filmen, für die große Mehrheit war er immer der Halb-Vulkanier, Halb-Mensch, Mr. Spock, der die seltsamen Vorkommnisse auf den Reisen durchs Universum faszinierend fand. In den 70er Jahren schrieb er aus Frustration das Buch «I am not Spock». Gut 20 Jahre später versöhnte er sich offenbar mit seiner Paraderolle und veröffentlichte ein weiteres Buch mit dem Namen «I am Spock». Zum Wetter. Morgen Dienstag wird es voraussichtlich trocken. Bei wechselnder Bewölkung zeigt sich zuweilen die Sonne. Das Thermometer zeigt maximal 9 Grad. Übermorgen Mittwoch meldet sich der Regen zurück am frühen Morgen und am Abend kann er auch mal in Form von Schneeregen auf den Boden der Region Bern prasseln. Es wird etwas kühler bei Höchsttemperaturen von 5 Grad. Die zweite Wochenhälfte bleibt unbeständig. Am Rabefestwochenende soll es dann vermehrt sonnig werden.
Rabe Info.
Wer in den sozialen Medien eine Diskussion starten will, benutzt oft sogenannte Hashtags, Stichworte, über die sich Nachrichten via Twitter schnell und weit verbreiten lassen. Die deutsche Autorin und Medienberaterin Anne Wizorek hat einen solchen Hashtag erfolgreich in Umlauf gebracht. Mit dem Stichwort Aufschrei wollte sie Sexismus im Alltag und sexuelle Gewalt gegen Frauen thematisieren. Der Hashtag wurde in Folge x-fach benutzt und löste kontroverse Diskussionen aus, nicht nur im Internet, sondern auch in Zeitungen, Fernsehen und Radio. Worauf Anna Wizorek ihr Buch publizierte, weil ein Aufschrei nicht reicht für einen Feminismus von heute. Kürzlich war Anna Wizorek in Bern. Unsere Kolleginnen von der queer-feministischen Sendung Lila Blues haben sie getroffen und haben sie gefragt, welche Diskussionen wollten sie eigentlich auslösen mit dem Hashtag Aufschrei.
Mir ist es immer wichtig klarzumachen, es geht halt nicht darum, dass jetzt Frauen das Sexismusproblem irgendwie beseitigen, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es geht hier um Machtstrukturen und die müssen wir halt einfach tagtäglich in Frage stellen, auseinandernehmen, bekämpfen und gucken, wie kann man es besser machen. Ne? Diese neoliberale Vorstellung von, man müsse sich nur ja, genug anstrengen, um halt die eigenen Träume verwirklichen zu können, die ist halt eine Lüge.
Anne, du hast ja mit dem Hashtag Aufschrei auf Twitter eine Debatte über Alltagssexismus ausgelöst und im Anschluss dann auch dein Buch geschrieben, weil ein Aufschrei nicht reicht. Warum reicht er denn nicht, der Aufschrei?
Na, weil natürlich etwas wie ein Hashtag immer nur als Initiator funktionieren kann. Das heißt, wenn wir wirklich eine Debatte führen möchten, müssen einfach noch ganz viele andere Ebenen und natürlich auch Medien dazukommen, also um dann wirklich nachhaltig über auch gerade so ein komplexes Thema, wie Sexismus ja nun mal ist, sprechen zu können. Das heißt, es muss in klassischen Medien passieren, genauso wie in Blogs, um nochmal andere Perspektiven reinzubringen. Und ja, letztendlich natürlich dann auch in sowas wie einem Buch, weil das nochmal andere Leute erreicht, die jetzt vielleicht nicht so im Internet unterwegs sind und aber trotzdem wissen möchten, was da so los ist.
Nun trägt dein Buch ja auch den Untertitel für einen Feminismus von heute. Was meinst du damit? Wie unterscheidet sich denn ein Feminismus von heute von einem allfälligen Feminismus von gestern?
Naja, also natürlich bedeutet das in erster Linie immer auch noch, wie ich Feminismus sehe. Also das ist ja meine Sicht auf, wie Feminismus heutzutage einfach aussehen sollte. Und da ist natürlich ganz wichtig, mit einer intersektionalen Perspektive ranzugehen. Das heißt, wenn wir über Sexismus reden, auch andere Diskriminierungsformen wie Homophobie, Rassismus, Klassismus, Transphobie und dergleichen immer mitzudenken und zu gucken, ja, für wen in unserer Gesellschaft einfach immer noch Benachteiligung herrscht. Und da bin ich der Meinung, dass Feminismus das mitdiskutieren muss und eben auch für andere Menschen ja, für sich einsetzen sollte, die eben halt auch da Benachteiligung erfahren. Und ansonsten ist das von heute natürlich auch sehr stark aufs Internet bezogen. Ne? Also Internet ist einfach ein ganz wichtiges Medium mittlerweile geworden für eben auch feministisches Engagement, nicht nur um sich zu vernetzen, sondern auch um ja eigene Plattformen zu schaffen für diese Themen.
Was kann denn gerade das Internet so spezifisch als Medium?
Das ist natürlich unterschiedlich. Also ich finde natürlich super, dass man dann überhaupt erstmal verschiedene Möglichkeiten hat, wie Text, Video, Foto, GIFs, ne? Also es gibt einfach wahnsinnig viele Ausdrucksformen erstmal. Plus natürlich die Tatsache, dass es wahnsinnig leicht geworden ist mittlerweile, sich mit gleichgesinnten Menschen zu vernetzen. Also für mich war es eine totale Erleuchtung, sage ich jetzt mal, als ich feministische Blogs entdeckt habe und gemerkt habe, so, wow, da gibt es genauso Frauen im ähnlichen Alter wie mich, die sich für diese Themen interessieren und die nennen sich Feministin. Vielleicht bin ich dann auch eine, ne? Also das kann einfach total empowernd sein, überhaupt erstmal diese Informationen zu sehen und dann sich da einlesen zu können.
Das sagt Anne Wizorek, Erfinderin des vielbeachteten Twitter-Hashtags Aufschrei und Autorin von Weil ein Aufschrei nicht reicht für einen Feminismus von heute. Das Interview in voller Länge und mehr zum Thema hören Sie morgen Dienstag um 17 Uhr in unserem queer-feministischen Radiomagazin Lila Blues.
Rabe Info Talk.
Die deutsche Zeitung Die Zeit bezeichnete Nico Pech einst als Rampensau unter den Ökonomen. Nico Pech ist Professor für Produktion und Umwelt an der Uni Oldenburg und einer der bekanntesten Wachstumskritiker Deutschlands. Im Grunde geht es bei Pech um die Frage, was müssen die sogenannten entwickelten Staaten tun, damit all die viel diskutierten Klimaziele eingehalten werden können. Nico Pech selbst sieht eine Möglichkeit im Konsumverzicht. Konsumverzicht sei eine Chance, den Klimawandel aufzuhalten und gleichzeitig im Leben zufriedener zu sein. Das Wort Verzicht allerdings hat Nico Pech auch nicht so gerne, wie er Dominik Dussek von Radio Stadtfilter in Winterthur im Gespräch sagte. Er selber rede viel lieber von der Befreiung von Überfluss.
Es geht darum, sich jenes Ballast zu entledigen, der nicht nur ökologisch verantwortungslos ist und Zeichen eines egozentrischen Zeitalters ist, sondern der auch bedeutet, dass wir unter Konsumverstopfung leiden. Das heißt, wir sind gar nicht mehr in der Lage, infolge der Begrenztheit unserer psychischen Aufnahmekapazität all das auszuschöpfen, was wir uns längst finanziell betrachtet leisten können. Das heißt, wir haben einen Zenit überschritten. Und insoweit wir diesen Sättigungspunkt überschritten haben, ist also die Reduktion unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung nicht gleichzusetzen mit Verzicht, sondern es ist eben ein Selbstschutz vor Reizüberflutung. Es ist ein Selbstschutz vor jener Flüchtigkeit, die eben dann auch genussfeindlich zu werden droht.
Ja, jetzt scheint aber dieses, oder das, was Sie gerade Reizüberflutung genannt haben, von anderen als ein relativ attraktives Modell betrachtet zu werden, wenn man das stetig wachsende Warenangebot anschaut, wenn man sich vor Augen hält, dass diese Erzählung, die ja sehr viel Wirtschaftstreiben zugrunde liegt, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann und dadurch zum Glück finden kann, immer weiter erzählt wird. Welche Argumente haben Sie denn dem entgegenzusetzen? Oder woran glauben Sie, liegt es, dass viele, wenn man Ihnen jetzt folgt, vielleicht gar nicht noch nicht merken, dass sie an so einer Reizüberflutung leiden?
Es geht mir nicht darum zu begründen, wie es gelingen kann, Massen zu überzeugen davon, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Das heißt, dass wir also eigentlich auch aus ethischen Gründen abrüsten müssen, weil der Wohlstand, von dem wir sagen, dass er uns frei macht oder unser Leben verbessert, der ist nicht verdient, er ist geplündert. Und ich finde, es ist ganz seltsam, dass also Menschen, die von sich behaupten, aufgeklärt zu sein oder progressiv eingestellt zu sein im politischen Sinne, dass die tatsächlich immer wieder Ausreden oder immer wieder sehr, sehr widersprüchliche Begründungsebenen finden, um irgendwie das schönzureden, was wir tun, um den Planeten zu zerstören. Das ist die eine Sicht der Dinge. Die andere ist, dass es meines Erachtens überhaupt nur möglich ist, eine Wirtschaft ohne Wachstum zu erreichen, wenn man zunächst einmal die Kräfte bündelt, die sich aus jenen Menschen rekrutieren, die man nicht mehr überzeugen muss, sondern die eher nach einer Bestätigung suchen dafür. Und diese Minderheiten erstmal zu aktivieren und sie dazu zu bringen, fortzuführen, glaubwürdig und lebensnah fortzuführen, wie es sich leben würde unter den Bedingungen einer Postwachstumsökonomie, das ist das erste Ziel. Und den Rest machen die Krisen. Es wird nicht das große Programm des soziokulturellen Wandels noch geben können, sodass dann Massen einsehen, dass wir über unsere Verhältnisse leben und dass wir also abrüsten müssen. Das wird nicht funktionieren. Es werden die Finanzkrisen, die Ressourcenkrisen, die ökologischen Krisen sein und die Krisen eines zunehmenden Verschleißes menschlicher Ressourcen. Das ist die psychische Wachstumsgrenze, die wir längst erreicht haben.
Wenn Sie jetzt von diesen Krisen sprechen, die früher oder später, eher früher, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, eintreten werden. Sie sprechen auch manchmal an anderer Stelle von dem Peak Everything, also von dem Punkt, den man erreichen kann, wo alle abbaubaren Ressourcen sozusagen abgebaut sind. Angenommen, man akzeptiert das als nahe oder drohende Realität, ist es dann nicht wahrscheinlich, dass, wenn man das akzeptiert, dass dann Kämpfe einsetzen um die knapper werdenden Ressourcen, als das über die von Ihnen gerade angedachten neuen Verteilmodelle und Ähnliches nachgedacht wird?
Ja, das genaue Gegenteil ist der Fall. Jetzt ungebremst auf einen Eskalationspunkt zuzurasen und damit über keine Übung zu verfügen, die man benötigt, um mit einem weniger umzugehen, um also das Improvisationsgeschick aufbieten zu können, um eben auch mit Knappheit umzugehen. Das führt genau zu diesen amoklaufartigen Konflikten und vielleicht auch dann kriegerischen oder bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Wenn dagegen eine Gesellschaft, und selbst wenn es sich dabei nur um Minderheiten handelt, über ein gelebtes Erfahrungswissen verfügt, nämlich repräsentiert durch jene, die auf kleinen, dezentralen sozialen Inseln schon vorsorglich und proaktiv einüben, was man an postwachstumstauglichen Lebensstilen und Versorgungsmustern benötigt, dann hat die Gesellschaft, wenn die Eskalation droht, also die Verknappung der Ressourcen, eine Chance, dieses gelebte Erfahrungswissen zur Orientierung zu nehmen.
Können Sie ein paar konkrete Beispiele für solche Tätigkeiten oder Strategien für die Postwachstumsgesellschaft, die man jetzt schon einüben könnte, geben?
Das große Problem ist, dass man heute das hochgebildete intellektuelle Publikum krass unterfordert, wenn man die besten Beispiele nennt, weil sie einfach schlicht und ergreifend schon lange existiert haben. Unsere Großeltern beispielsweise haben über die Technik verfügt, Produkte achtsam zu nutzen, sie zu erhalten, sie zu reparieren, sie mit anderen zu teilen. Es geht zuweilen wirklich um die Reaktivierung jener Praktiken, die also vorangegangene Gesellschaften noch beherrscht haben. Es gibt nicht den großen Big Bang oder das große Aha-Erlebnis. Ach so, funktioniert das in einer Wirtschaft ohne Wachstum? Nein, es sind im Prinzip Formen der Genügsamkeit. Es ist die Reaktivierung handwerklichen Geschicks. Und es ist also eine Form der sozialen Vernetzung als Gegenmodell zur krassen Individualisierung, so im globalen Maßstab. Wissen Sie, es macht keinen Sinn, einzelne Projekte zu benennen. Die Transition Towns könnte man benennen, das Urban Gardening, die Repair-Café-Kulturen oder die Regionalwährung beispielsweise. Nein, Sie müssten eigentlich, wenn Sie gute Beispiele suchen, für Postwachstumstauglichkeit müssen Sie Menschen als Gesamtkunstwerk betrachten. Das, was ein einzelner Mensch innerhalb seines Lebens an ökologischen Spuren hinterlässt, das ist das Entscheidende. Es nützt ja nichts, also beispielsweise sich in einem Repair-Café zu engagieren, aber dann am Wochenende wieder im Flieger zu sitzen. Dann hat man unter dem Strich mehr Schaden angerichtet als jemand, der, das weiß ich, Auto fährt, konsumiert, aber eben keine Fernreisen macht und so weiter und so fort.
Laufen Sie denn da nicht Gefahr, wenn Sie so argumentieren, vielleicht manche Leute schon vornherein zu demotivieren, wenn Sie jetzt schon sagen, ja, Repair-Café ist schön und gut, aber das ist noch lange nicht genug? Und anders gesagt, wie, gut, das war der zweite Versuch, Sie haben ihn, glaube ich, vorher schon abgewürgt, aber wie könnte man denn die Menschen davon überzeugen, dass solche Tätigkeiten nicht eine Katastrophe, sondern eine Chance auch jetzt sozusagen im persönlichen Sinn eines erfüllten Lebens bedeuten?
Es geht im Prinzip nur mit Hilfe von vorgelebten sozialen Praktiken. Was wir brauchen, sind Menschen, die innerhalb ihrer sozialen Umgebung einfach etwas anders machen. Und zwar auch wortlos, indem sie es schlicht und ergreifend praktizieren. Der Mensch, der weniger Fleisch isst, der Mensch, der ohne Auto lebt, der Mensch, der keine Flugreisen mehr bucht. Das heißt, Menschen, die in der Gänze ihrer Lebensführung auf eine ökologische Belastung kommen, die in Grenzen bleibt. Diese vorgelebten Beispiele sind das einzige Medium oder das einzige Kommunikationsinstrument, über das es überhaupt denkbar ist, andere zu erreichen. Und das ist natürlich ein beschwerlicher Weg, weil da kann man nicht, indem man einen Kippschalter umlegt, ganz viele solcher Praktiken jetzt hervorzaubern, sondern das fängt im Kleinen an, hat aber auch den Vorteil, und das ist dann überhaupt nicht demotivierend, dass jeder Mensch damit sofort anfangen kann. Und diese Handlungen sind auch hochgradig politisch. Sie sind eine Konfrontation, sie sind eine Verweigerung, sie sind eine Emanzipation gegenüber der Abhängigkeit von Globalisierung, von Industrie, von Geld, von Kerosin, von Sprit und so weiter und so fort. Und dieses Anfangen im Kleinen, das ist das, was jeder Mensch tun kann, wenn er oder sie es denn ernst meint mit Nachhaltigkeit.
Ich möchte nochmal gerne zurückkommen auf das, was Sie vorhin schon gesagt haben, nämlich, dass Sie prognostizieren, dass Krisen eintreten, die ein Handeln, in welche Richtung auch immer, sowieso provozieren würden. Jetzt gibt es ja andere, die sagen, Es ist aber unausweichlich, dass man Technologien immer weiterentwickelt, weil ein Zurück gar nicht mehr möglich ist. Warum ist Ihre prognostizierte Unausweichlichkeit die richtige und nicht diejenige von den Leuten, die sagen, man kann all diesen Problemen nur durch Weiterentwickeln von Technologien begegnen?
Wir leben auf einem Planeten, den man aus thermodynamischer Sicht als geschlossenes System betrachten kann. Vor diesem Hintergrund kann man die technische Evolution auf diesem Planeten gut beschreiben. Was tut Technologie? Technologie bringt eine neue Ordnung in physikalische Sachverhalte. Und diese neue Ordnung, die punktuell und vorübergehend dazu führt, dass man neue Möglichkeiten hat. Man kann sich fortbewegen, man kann Dinge produzieren, man kann Energie umwandeln und so weiter. Diese neue Ordnung wird immer im Prinzip erkauft damit, dass das Gesamtsystem ein Mehr an Unordnung hat. Es gibt nur eine Verlagerung von Problemen im physischen Sinne, aber keine wirkliche Lösung. Regenerative Energien lösen überhaupt kein ökologisches Problem, sondern sie verlagern es nur von dem einen physischen Aggregatzustand in einen anderen. Wir haben jetzt nämlich im Prinzip ein Aussterben der letzten nicht verschandelten Landschaften, etwa in der Bundesrepublik Deutschland, wo man die sogenannte Energiewende feiert. Eine Verspiegelung, eine Verspargelung und eine Versteppung auf Basis von sogenannten Energiepflanzen. Das heißt also, klar kann man dann sagen, dass diese Technologie es vermocht hat, die CO2-Intensität einer Kilowattstunde an elektrischer Endenergie zu senken, vielleicht sogar auf Null im günstigsten Fall. Aber die Voraussetzungen, dies zu tun, sind, dass man dafür andernorts oder in einer anderen physischen oder ökologischen Dimension umso mehr Schäden verursacht. Und dieses Verlagern, das ist die Geschichte der Technik, das ist die Geschichte des Umweltschutzes. Es gibt in einem geschlossenen System aus der technischen Warte heraus niemals etwas zum ökologischen Nulltarif. Ich bin ein großer Befürworter von regenerativen Energien, aber nur unter der Voraussetzung, dass eben auch den Technologien zur Nutzung regenerativer Energien knallharte ökologische Grenzen gesetzt werden. Man kann eben keine Windkraftanlagen einfach in die Landschaft setzen oder Photovoltaik-Freiflächenanlagen hernehmen und ganze Täler verspiegeln, wie das oder Hänge, wie das jetzt in Süddeutschland passiert. Diese Anlagen gehören auf die Dächer, sie gehören auf stillgelegte Autobahnen, stillgelegte Flughäfen oder Industriebrachen. Und das, was dann möglich ist, eine Energieerzeugung, das ist das, womit wir uns dann abfinden müssen. Und wer mehr will, will über seine Verhältnisse leben.
Jetzt sind Sie ja auch unter anderem bekannt dafür, dass Sie auch selbst schon in vielen Punkten einen solchen Lebensstil pflegen. Meines Wissens eben fahren Sie kein Auto, sind noch nie in einem Flugzeug gesessen, habe ich gelesen. Essen kein
Ein einziges Mal.
Ein einziges Mal? Wie konnte das passieren?
Ich bin in den letzten 54 Jahren, wie gesagt, einmal geflogen. Pro 50 Jahre einmal zu fliegen, ich glaube, das kann man tatsächlich ökologisch darstellen. Also das kann man tatsächlich durchrechnen, das ist natürlich kein Problem dann. Es war 1993, als mein Doktorvater für 3 Jahre nach Amerika gegangen ist, dann gesagt hat, so, wir müssen jetzt deine Arbeit besprechen. Du kannst ja rüberfliegen. Da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich versuche, im Schiff zu kommen. Das ging aber nicht, weil es zu lange gedauert hätte und überhaupt nicht bezahlbar war. Dann meinte er, wenn du nicht fliegen willst, dann komm ich eben rüber. Dann hast du aber auch nichts gewonnen. Na gut, habe ich gesagt, dann nützt es eben nichts. Und ich bin dann nach Washington geflogen und habe meinen Chef und Doktorvater dort getroffen, habe dann eine schöne Zeit verlebt und das war die einzige Flugreise meines Lebens.
Soweit die Ausführungen von Nico Pach, Wachstumskritiker und Professor für Produktion und Umwelt an der Uni Oldenburg. Sein Buch «Befreiung von Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie» ist im Ökom Verlag erschienen. Wir danken dem Wissensmagazin Synapsenfunk von Radio Stadtfilter in Winterthur für das Interview. Das ganze rund halbstündige Gespräch können Sie auf der Soundcloud-Page von Radio Stadtfilter nachhören. Den Link dazu gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen um 11 Uhr. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Michael Spahr, die Rabe-Sendungsmacherinnen der Sendung Lila Blues und Dominik Dussek vom Radio Stadtfilter. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht eine gute Woche. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.